Herzlich willkommen zu einem neuen Trolling Teachers Talk. Und heute zu Gast das zweite Mal der Alex Bracic. Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Dominik.
Ja, wie gesagt, mich freut es wirklich, dass du da bist. Von meinen 6 Folgen, muss ich ja erwähnen, war die mit den meisten Downloads die, wo du zu Gast warst. Darum haben wir auch entschlossen, dass wir das jetzt ein bisschen auf regular base machen wollen, dass wir hin und wieder über die Wirtschaft und über die Finanzmärkte sprechen. Und das heutige Thema wäre zum einen einmal, dass wir durch die Fiskalpolitik extrem viel Geld im Umlauf haben. Und die erste Frage ist, Lex, wie kriegen wir das wieder weg?
Ja, das ist einmal ein ganz interessanter Punkt, das ist ein ganz interessantes Thema. Zu Beginn würde ich da gerne mal korrigieren und sagen, wir haben nicht durch die Fiskalpolitik Geld im Umlauf, weil die Fiskalpolitik verwendet das Geld ja nur, sondern durch die Geldpolitik ist das Geld im Umlauf. Was meine ich damit? Ja? Wie entsteht das Geld? Das Geld entsteht im Prinzip durch die Notenbanken. Ja? Mhm. Notenbanken gehen her und drucken de facto Geld. Ja? Und jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Geld? Und in der Vergangenheit hat es da unterschiedliche, beziehungsweise nach 2008 war es so, 2008 nur vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, haben wir ja die Finanzkrise gehabt, ja, die Immobilienkrise, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen und gleichzeitig auch die Bankenkrise, ja. Und nach 2008 war es so, dass die Zentralbanken Geschäftsbanken finanziert haben, sprich das Geld, was gedruckt worden ist, ist reingegangen, um Geschäftsbanken zu finanzieren und die sollten das Geld in die Wirtschaft pumpen. Mhm. Ich vergleiche das aber immer gern mit einem Gartenschlauch. Ja. Man kann sich das so vorstellen, die Notenbanken haben hinten Auftrag, dass das Wasser durchkommt. Gleichzeitig ist Basel 3 war das damals, glaube ich, Basel 2, Basel 3, bin ich mir jetzt nicht ganz
damals
sicher.
Damals war es Basel 2, glaube ich, 2008, ja.
Ja, ist jedenfalls gekommen und hat den Banken strengere Vorgaben in der Kreditvergabe aufgelegt. Das heißt, auf der einen Seite haben sie hinten zwar Auftrag, dass das Wasser gekommen ist und haben vorhin auf der anderen Seite wieder einen Engpass erzeugt, weil sie die Weitergabe des Geldes blockiert haben. Und damals ist was ganz was Interessantes passiert. Prinzipiell geht man davon aus, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, Velocity of Money, entscheidender Faktor ist. Und bis damals ist man davon ausgegangen, wurscht, wie viel Geld man hinten reinpumpt, die Umlaufgeschwindigkeit bleibt gleich. Das ist ein konstanter Faktor, ist man damals davon ausgegangen. Sprich, wenn ich hinten aufmache, kommt vorne mehr raus. Und da hat man halt festgefunden, damals hat man halt herausgefunden, ja, festgestellt, im Endeffekt war das, wie man so schön sagt, eine Annahme und hat nichts mit der Realität zu tun gehabt.
Okay, und wird sich diese Annahme dann verändert? Also wenn es jetzt nicht so ist, dass die Velocity gleich bleibt?
Naja, dass eben diese Umlaufgeschwindigkeit durchaus einen Einfluss hat auf das Gesamte. Ja. Nur als Beispiel, wenn man sie jetzt anschaut, wir haben ja gesagt, es ist irrsinnig viel Geld in die Märkte gepumpt worden. Es ist irrsinnig viel Geld erzeugt worden. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, ich kenne die Zahlen jetzt für Europa nicht, aber in Amerika, die Sparquoten sind irrsinnig hoch. Mhm. Die Sparquoten sind sehr, sehr hoch und dementsprechend steigt der Output auch nicht, weil das Geld wird zwar erzeugt, aber es wird nichts gemacht damit. Ja? Und das ist ganz interessant. So, jetzt habe ich aber gerade damit versucht zu erklären, wie das früher war, wie früher Geld in die Märkte gekommen ist. Ja? Jetzt ist es aber so, dass Zentralbanken direkt Wertpapiere kaufen und damit direkt entweder Staaten, Unternehmen, Banken oder was auch immer finanzieren. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wenn man die Fed hernimmt,
Federal Reserve Bank, ja.
Genau, die amerikanische Zentralbank, die geht her und kauft beispielsweise direkt Unternehmensaktien oder ist in der Corona-Krise hergegangen, direkt Unternehmensanleihen, ja, gekauft. Oder kauft eben Staatsanleihen. Und das ist jetzt eben genau der entscheidende Punkt, wenn wir zu dem ganzen Thema herkommen, wie finanzieren sie diese gesamten fiskalpolitischen Pakete jetzt? Ja, wenn wir jetzt haben, ich glaube, bei den Amis sind sie schon wieder 1,9 Trillion, ja, dann vorher schon mal 900 Billions, also dann bei uns auch in solchen Größenordnungen, die Chinesen haben das Gleiche gemacht, de facto alle quer durch die Bank. Die Notenbank hat das Geld erzeugt, hat damit Anleihen von den betreffenden Staaten gekauft und damit haben dann die Staaten schlussendlich das Geld gehabt, um eine fiskalpolitischen Rettungsmaßnahmen durchführen zu können, sprich die ganzen Unternehmensunterstützungen oder so wie bei den Amis Helikoptermoney, sprich es kriegt dann direkt der Einwohner, ja. Mhm. Und das ist in Wahrheit das, wie sie das Ganze finanziert hat und wo diese riesige Geldmenge jetzt herkommt.
Jetzt hast du gesagt, der Unterschied ist eben, dass jetzt auch die Staaten direkt Unternehmensaktien kaufen.
Man muss da genau sein. Die Notenbanken und die Notenbank und der Staat, das ist nicht dasselbe. Einmal habe ich eine Regierung und eine der wichtigsten Eigenschaften in der Theorie zumindest einer Notenbanken ist, dass sie politisch unabhängig ist. Das heißt, ich habe dort jemanden sitzen, der eigenständig bestimmt und der nicht von der aktuellen Politik beeinflusst werden soll, weil man sagt immer, Fiskalpolitik, also Steuerpolitik, das, was der Staat mit Steuergeldern tut, ja, und mit Geld macht, und Monetary Policy, also Geldpolitik, die sollen komplementär wirken und die sollen sich gegenseitig unterstützen, aber wichtig ist, dass die Notenbank nicht irgendwelchen kurzfristigen politischen Ideen unterliegt. Das heißt, ich habe in 2 Jahren Wahl, deswegen muss ich schauen, dass ich, keine Ahnung, irgendwie eine geldpolitische Maßnahmen durchführe. Weil was für Maßnahmen kann eine Notenbank sonst noch? Kann eine Notenbank sonst noch tätigen? Was für Maßnahmen gibt es?
Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, aber warte kurz, Lex, den Unterschied möchte ich jetzt nochmal kurz erläutern, weil der ist, glaube ich, ganz wichtig, was du gesagt hast. Das heißt, die Fiskalpolitik ist quasi das, was die Regierung beschließt, zum Beispiel jetzt in Corona, wir unterstützen Unternehmen mit 1 Milliarde und teilen das auf alle Unternehmer auf.
Richtig.
Während die Nationalbank quasi entscheidet, wie gewisses Geld veranlagt werden soll.
Nein, also der erste Punkt ist insofern korrekt, dass die Fiskalpolitik bestimmt, was der Staat mit Steuergeld macht oder überhaupt, was der Staat macht. Notenbankpolitik bzw. Geldpolitik, da geht es um die Geldmenge.
Genau, wie Umlauf, viel Geld auch gedruckt wird, ob Geld wieder entwertet wird,
der richtig, Leitzinssatz aber die und so Notenbank, weiter, ne? Die Notenbanken bzw. die Geldpolitik geht einfach nur den Weg, in der momentanen Phase zumindest, herzusagen, entweder wir erhöhen oder wir reduzieren die Geldmenge.
Geldmenge, ja.
Das hat aber nichts mit der Verwendung von dem Ganzen dann noch zu tun.
Ja, aber du hast jetzt gesagt, du hast mich eben korrigiert da, aber jetzt bleiben wir bei der Notenbank. Das heißt, die Notenbank entscheidet quasi, dass gewisse Unternehmensanteile gekauft werden oder Staatsanleihen gekauft werden und so weiter. Meine Frage ist jetzt, ist das dann trotzdem, wir haben vorher in der Vorbereitung über Adam Smith geredet, nicht ein Eingriff, ein recht starker Eingriff, wenn die Notenbank jetzt neuerdings Unternehmensaktien kauft, weil damit wird ja dann der Kurs manipuliert und somit ist die Selbstregulation des Marktes ja nicht mehr so gegeben, weil das ist ja trotzdem Institution.
Ja, also bezüglich der Aktien bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das bei den Amis durchgeführt worden ist. Im Gespräch war es auf alle Fälle. Unternehmensanleihen sind definitiv betroffen worden. Und wie wir ja wissen, auch Anleihen haben einen Kurs.
Genau.
Und natürlich, und das ist ganz klar, ist das ein Eingriff. Ja? Adam Smith, Invisible Hand, ja, die unsichtbare Hand des Marktes, besagt ja, wir greifen nicht ein, der Markt reguliert sie von selber.
Genau.
Mitsamt seinen Vor- und Nachteilen. Ja. Jetzt könnte man hergehen und sagen, passt. Ich glaube daran, dass der Markt sich selber korrigiert. Ja, da kann man philosophieren. Die Gegenmeinungen werden dann vielleicht sagen, na, man muss eingreifen und keynesianisch irgendwie tätig werden. Das ist ja alles irgendwo theoretische Herumphilosophiererei, möchte ich es einmal nennen. Die viel interessantere Frage ist, angenommen, diese Invisible Hand gibt es wirklich. Angenommen, der Markt korrigiert sich wirklich selber. Ja? Was für Implikationen hat das? Und damit rede ich darüber, dass ich sage, wir haben hohe Arbeitslosigkeit und der Markt korrigiert das. Mhm. Damit meine ich, wir haben ein Zinsproblem, der Markt korrigiert das. Ja? Und da ist meine Frage, in dieser Korrektur des Marktes, wollen wir, dass wir in der Zeit hohe Arbeitslosigkeit haben? Wollen wir in der Zeit, dass, keine Ahnung, die Zinsen steigen und die Konkurse vielleicht in die Höhe gehen? Wollen wir diese Dinge? Und das ist eben ein politisches Thema, wo man sagt, selbst wenn es stimmt, will ich überhaupt diese Konsequenzen haben? Und das ist, finde ich, die viel entscheidendere Frage, als zu sagen, tu das oder tu das nicht, korrigiert sich der Markt selber, sondern sind uns die Konsequenzen das wert?
Genau, also quasi inwieweit federt dann entweder der Staat oder die Nationalbank die normalen Marktgegebenheiten ab quasi, ne, die extremen?
Genau, da ist ja Corona das beste Beispiel, beziehungsweise Covid. Mhm. Weil was wäre jetzt ohne die ganzen Staatshilfen passiert?
Wir hätten eine viel höhere Konkursquote. Ne? Wobei man ja sagen muss, dass ja diese Schulden, die Unternehmen jetzt haben beim Staat oder bei der Sozialversicherung, ne, ja nur gestundet sind, bis Juni jetzt wieder verlängert. Ne? Das heißt, wir schieben ja das Problem derzeit ja nur heraus.
Das ist ja nur ein Teil des Ganzen, was mit den ganzen Unternehmenshilfen, Umsatzersatz etc. es ja auch gibt. Ja. Plus gleichzeitig, niemand sagt, dass Stundungen nicht noch weiter gestundet werden und dass es nicht schlussendlich irgendwann erlassen werden. Ja?
Das ist klar.
Und ich sage einmal so, diese ganzen Stundungen und das Ganze, das war ja eine sehr, sehr kurzfristige Maßnahme, um irgendwie Liquidität zu erhalten. Mhm. Und ich stelle einfach die Frage nach der Alternative. Was wäre die Alternative gewesen?
Nichts zu tun.
Genau. Ja. Und das heißt, wir hätten genügend Firmen gehabt, die kein Geld gehabt hätten, um ihre Mitarbeiter was zu zahlen. Wir hätten genügend Mitarbeiter gehabt, die kein Geld gehabt hätten, ihre Kredite oder Mieten zu zahlen. Das heißt, also dieser Domino-Effekt wäre, glaube ich, fatal gewesen. Und das ist immer ein ganz spannender Punkt. Entschuldige, dass ich da noch was sage, aber wo ich mir immer Folgendes denke. Die Finanzierung, haben wir ja besprochen, des Ganzen hat nur dadurch funktioniert, dass Notenbanken Geld gedruckt haben. Mhm. Sprich, dass Geld erzeugt wurde.
Genau, das war eigentlich die ursprüngliche Frage. Ja.
Genau. So, und angenommen, wir wären jetzt in keiner Welt der Zentralbanken, sondern in einer Welt der Cryptocurrencies, also der Kryptowährungen, wo die Menge des Geldes vordefiniert ist, da wäre das nicht möglich. Was wäre, wenn unser Geldsystem so funktionieren würde, was wäre dann passiert? Wir hätten das Geld nicht erzeugen können und genau die Folgen, von denen wir gerade vorher gesprochen haben, wären höchstwahrscheinlich eintreten. Mhm. Und da frage ich mich immer, sehen jetzt die größten Anhänger so eines Währungssystems das überhaupt und sehen die überhaupt, wie die Notenbanken und die Geldpolitik zum Schutze des Bürgers eingreift? Mhm.
Das heißt, du bist da eher Cryptocurrency kritisch, dass du sagst, das wird auf lange Frist das System, das reale Geldsystem nie ersetzen können, aus dem Grund, weil es ja limitiert ist, ne?
Das sage ich nicht. Ich sage einfach, es gilt zu bedenken, dass gewisse Dinge, die heute zum Schutze, insbesondere des, ich nenne es mal, kleinen Bürgers sind, nicht möglich sein werden, wenn die Notenbank die Geldmenge nicht erhöhen kann.
Das stimmt, ja.
Weil wer sind jetzt die größten Profiteure von Corona? Aktionäre. Mhm. Leute mit Vermögen.
Genau, jetzt haben sie ja die Reichsten sind quasi in der Krise noch reicher geworden. Ne? Da gibt es jetzt schon einige Auswertungen.
Genau, wobei das natürlich auf Vermögenswerten basiert und die Auswertungen oftmals relativ nichtssagend sind, weil wenn ich jetzt Firmenanteile habe und die steigen bzw. fallen im Wert
und ich sowieso nicht vorhabe, jeden Tag anders, ne?
Ja. Richtig, und ich sowieso nicht vorhabe, die zu veräußern, ja, am Papier natürlich habe ich da gewisse Auswertungen, aber ich sage, die Maßnahmen sind beim unter Anführungszeichen kleinen Mann oder der kleinen Frau ankommen.
Genau, ja. Aber jetzt nur, um zur Startfrage zurückzukommen, Lex. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt haben die Nationalbanken, da haben wir jetzt da lang genug fachlich getrennt zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik und Nationalbanken und Staat. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Geld gedruckt. Es ist sehr viel Geld in Umlauf gekommen, um diese Krise eben abzufedern. Wie kriegen wir das jetzt im Long Term wieder raus, dieses Geld? Oder soll das einfach drinnen bleiben?
Naja, das ist jetzt eben die gute Frage, wo man auch nur sagen kann, es gibt gewisse Möglichkeiten. Was dann schlussendlich eintritt, wird das Leben, wird die Realität zeigen. Und man kann einfach vermuten, mit welcher Wahrscheinlichkeit gewisse Dinge eintreten werden. Ja? Mhm. Und ein Thema, was ja immer wieder kursiert, ist Inflation. Ja? Mhm. Inflation heißt, der Wert des Geldes sinkt. Sprich, die nominale Geldmenge bleibt gleich, aber der Wert von dem sinkt. So, und wenn ihr jetzt als Staat, keine Ahnung, 100 Millionen, was natürlich für die Realität gesprochen relativ wenig ist, Verschuldung habt und der Wert dieser 100 Millionen einfach sinkt, ist es eine Möglichkeit, mich zu entschulden. Ja? Da muss ich auch wieder zwei Möglichkeiten trennen. Reden wir von einer schnellen, kurzfristigen Hyperinflation oder reden wir von einer stetigen Inflation. Und da gebe ich immer zu bedenken, man darf exponentielles Wachstum nie unterschätzen. Weil wenn jetzt 2-3% Inflation oder sagen wir mal anders, 2-3% negativer Realzins, das ist dann im Endeffekt die spürbare Inflation, ja, über einen Zeitraum von 10 Jahren habe und das exponentiell wächst, habe ich 30-50% meiner Schuld vielleicht schon weg. Und das heißt, das wäre eine Möglichkeit der Entschuldung aus meiner Sicht. Natürlich würde es auch die Möglichkeit der Hyperinflation geben. Da wieder mein Gedanke, meine Frage dahingehend, will die Politik, will die Allgemeinheit uns das zumuten? Ja, weil ich glaube, hätten wir so eine Hyperinflation, dann würde das eine gewisse Hysterie auslösen und dann würde das zu gewissen politischen Tumulten führen.
Ja, wir wissen, wo die letzten Hyperinflationen hingeführt haben, ne? Also ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie. Und das, was du sagst, dieses langfristige, langsame Abwerten, das ist ja Strategie, die fahren wir ja eigentlich schon relativ lang jetzt, ne? Also es ist ja immer die Inflation jetzt da schon seit eigentlich 10 Jahren fast, ne? Höher als wie die effektive Verzinsung, ne? Das heißt, wir haben immer eine Entwertung.
Genau, ja. Und das ist allgemein also ein bisschen mein Zugang, meine Vermutung, wo ich immer sage, ja, Maßnahmen sind für mich, oder sagen wir es anders, es sind für mich Maßnahmen wahrscheinlicher, die subtiler wirken als radikale Maßnahmen, weil ich nicht glaube, dass Politik irgendwelche großen Hysterien erzeugen möchte und lieber, keine Ahnung, paar Prozental negativer Realzins, keiner kriegt es mit, keiner merkt es und auf Sicht dauert halt zwar vielleicht ein paar Jahre länger, haben wir das Problem auch gelöst. Das heißt, das ist für mich immer eine Möglichkeit, die ganz, ganz, ja, für ganz, ganz wahrscheinlich halt. Eine andere Möglichkeit wäre ein Schuldenschnitt. Beim Schuldenschnitt muss man sich dann immer fragen, naja, wer sind die Gläubiger, wer würde aufs Geld verzichten?
Das ist meistens ja wieder die Bevölkerung, weil die meisten Staatsanleihen haben. Ne? Also ist meistens eine breite Masse, die Staatsanleihen hat. Ne?
Insbesondere Versicherungen, Institutionen, das wäre natürlich fatal. Ja? Wenn man denkt, klassische Lebensversicherungen sind zu einem großen, großen Teil in Staatsanleihen investiert, sprich da ein Schuldenschnitt wäre wirklich fatal. Die andere Thematik ist, und die Frage stellen wir schon öfters, jetzt haben wir ja gesagt, die Notenbank kauft viel von diesen Staatsanleihen. Das heißt, die Notenbank ist ein riesiger Gläubiger. Was ist, wenn die Notenbank die Schuld einfach ausbucht?
Also nicht einbringlich quasi ausbucht.
Genau. Ja. Was ist dann?
Das ist eine gute Frage.
So ist es, ja. Und das ist etwas, wo ich auch sage, das wäre ein theoretisches Szenario, was ich mir vorstellen könnte, dass Notenbanken einfach die Schulden ausbuchen. Weil im Endeffekt, man löscht nichts anderes als ein Null aus der Bilanz heraus.
Aber die Notenbank wird ja dann trotzdem wieder indirekt von der Bevölkerung finanziert, ne?
Nein. Einfach, das liegt daran, jetzt habe ich als Notenbank eine Forderung. Angenommen, die Forderung ist nicht einbringlich, was passiert dann?
Ja, das Gleiche wie in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, ne? Ich schreibe die Forderung einfach als uneinbringlich ab.
Genau, und aber das war's.
Ja, ja, aber ich meine, ich weiß, ich kenne jetzt die Bilanz der Nationalbank nicht, ne? Aber ich schätze mal, dass Anleihen, also Fremdkapital quasi prozentuell sehr viel ausmacht bei der Nationalbank.
Ja, aber es hat einfach keine Auswirkung, ob jetzt dort, weiß ich nicht, eine Forderung von 100 Milliarden oder 200 Milliarden habe. Rein theoretisch kann es egal sein, ja? Weil die das Geld erzeugen. Ja, wenn die einfach sagen, passt, die drucken wir ein, 100 Millionen, die buche ich aus. Rein theoretisch kann es egal sein. Und das ist ja der Grund, warum rein theoretisch eine ewige Neufinanzierung über Gelddrucken funktionieren kann. Aber da gibt es ein paar Prämissen, die erfüllt sein müssten. Und das ist auch eher ein hypothetisches Szenario. Das Erste und aus meiner Sicht Wichtigste, was erfüllt sein müsste, ist, dass das alle Notenbanken machen. Weil was sinkt durch das Ganze? Man kann sagen, dass vielleicht das Vertrauen in die Währung sinken wird. Das heißt, die Währung wertet ab. Ja,
ja, wenn es alle gleichzeitig machen, ist wieder wurscht, ne?
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Wenn es alle gleichzeitig machen, ist wurscht, weil abwerten heißt immer, ich habe eine Relation zu was anderem. Und wenn sie die Relation nicht verändert, ist es wurscht. Das Problem dahinter kann nur sein, dass das Vertrauen allgemein in dieses Währungssystem kollabiert und dann alles mehr oder weniger nicht mehr funktionieren wird. Ja? Aber das ist eben so ein Gedankenspiel einfach, dass man hergeht und sagt, angenommen die Notenbank bucht einfach die Forderung aus. Was passiert? Wer ist davon betroffen? Direkt nämlich keiner. Und das ist der Grund, warum die Notenbank die Bilanzen einfach aufblähen kann, die Bilanzsummen aufblähen kann und einfach noch mehr Forderungen einbucht, weil es jetzt keine Auswirkung direkt auf irgendwas anderes hätte. Und das ist jetzt eben auch so ein anderes Gedankenspiel, ein anderes Szenario, mit dem ich mich ja schon befasst habe.
Okay, gibt es dazu, du liest ja immer recht viele Papers, schon irgendwann, wenn dir das Szenario mal angeschnitten hat, oder?
Ja, gibt es natürlich auch. Insbesondere vom Ray Dalio, glaube ich, habe ich einmal über dieses Thema etwas gelesen, wie entschuldet werden kann. Ja? Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, deswegen bitte nicht festnageln.
Nein, habe nur gedacht, weil du ja immer erzählt hast, dass du recht viele Papers immer liest, ob da schon was unterkommen ist.
Ja, das möchte ich jedem, der sich für Finanzen und für das Ganze interessiert, natürlich ans Herz legen. Nur wenn man wirklich regelmäßig wissenschaftliche Papers, wissenschaftliche Studien etc. zu diesen Themen liest, dann kann man am Ball bleiben. Ja? Weil ja, sicher, die Dinge, ja, die früher aktuell waren, sind heutzutage veraltet. Ja? Früher hat man geglaubt, und mit früher meine ich, das ist noch keine 10 Jahre her, hat man geglaubt, dass die Notenbank nur den kurzfristigen Zinssatz beeinflussen kann und nicht den langfristigen Zinssatz, weil die Möglichkeit, Staatsanleihen direkt zu kaufen, damals undenkbar war. Das ist in Lehrbüchern im Jahr, weiß ich nicht, 2013, 2014 noch so drinnen gestanden. Und deswegen ist es eben so wichtig, up-to-date zu bleiben. Ein negativer Zinssatz, undenkbar. Heute normal.
Negativer Zinssatz ist übrigens ein Punkt, den wollte ich auch ansprechen mit dir heute. Wie kann das im Long Run funktionieren, einen negativen Zinssatz zu haben? Weil im Prinzip heißt das nichts anderes, wie dass ich noch von den Banken in der Theorie Geld dafür bekomme, dass ich einen Kredit aufnehme. Ne? Eigentlich nach wie vor, wenn man sich Gedanken darüber macht, führt das eigentlich das Prinzip eines Kredits ad absurdum, oder?
Ja, da gebe ich dir schon recht. Und es ist ja ganz interessant, in Österreich haben wir das umgekehrte Phänomen, weil ein negativer Zinssatz bei Krediten müsste ja prinzipiell auch zum negativen Zinssatz bei Sparbüchern führen. Da gibt es aber einen OGH-Entscheid, der eben genau das festgestellt hat und gesagt hat, naja, der Zweck eines Sparbuchs ist, dass Geld angespart wird, dass es mehr wird. Dementsprechend ist ein negativer Einlagenzinssatz am Sparbuch in Österreich nicht erlaubt. Lustigerweise bei Krediten schon. Und da merkt man, es wird nicht mit, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Weil ich müsste eigentlich hergehen und wenn ich sage, das ureigenste Wesen eines Sparbuchs ist es, dass mehr Geld wird, ja, das Sparen, deswegen ist ein negativer Zinssatz verboten, müsste ich eigentlich hergehen und sagen, naja, was ist ein Kredit? Genau das Gegenteil. Tut man aber bei uns nicht. Ja. Und ich gebe da schon recht, auf der anderen Seite ist das Wesen des Kredites damit natürlich nicht da. Auf der anderen Seite muss man sich da immer denken, wie finanzieren sich Banken? Und wenn eine Bank jetzt immer noch eine Differenz zwischen dem hat, wo sie sich Geld ausborgen und dem, was man Kunden weitergibt, sprich eine Bank kriegt mehr, wenn sie einen Kredit aufnimmt, als das, was der Kunde kriegt, hat die Bank noch immer einen Spread, also eine Differenz, und kann damit immer noch Geld verdienen. Also es geht ja immer ums Verhältnis. Aber natürlich, es klingt jetzt nicht sehr intuitiv, das ganze System. Was ich mir vielleicht auch vorstellen könnte, wäre, dass man im normalen Verkehr, im normalen Geschäftsverkehr einfach hergeht und sagt, passt, man kappt alles bei Null und arbeitet nur mehr mit Gebühren.
Also dass man quasi das ganze Zinssystem komplett eliminiert.
Nein, im Privatbereich könnte ich mir vorstellen, dass man es einfach so macht bei uns.
Also nur mehr mit Gebühren zu arbeiten. Okay, das wäre natürlich Alternative. Ne? Jetzt ist ja eine Folge dadurch, dass eben diese also eigentlich Negativzinspolitik, Nullzinspolitik ist es ja schon fast nicht mehr, dazu führt, dass man eben, du hast selber gesagt, beim Sparen quasi nichts mehr kriegt. Die Alternative dazu, haben wir schon oft diskutiert, ist, die Leute gehen in andere alternative Anlageformen, ne? Fonds, Aktien, Grundstücke, was weiß ich, was da jetzt alles gibt. Ne? In der Vorbereitung habe ich dich gefragt, ob du da nicht dann eine gewisse Gefahr der Überkapitalisierung siehst, beziehungsweise eine Blasenbildung, wie man sagt, ne? Weil die Leute eben, die breite Masse eben in solche alternative Anlageformen geht, weil sie auf der Bank nichts mehr dafür kriegen.
Genau. Ich meine, da muss man sagen, das, was du gerade angesprochen hast, auf der Bank kriegt man keine Zinsen, ja? In Wahrheit negative Realzinsen, sprich, dass die Inflation höher als der Zinssatz ist, haben wir schon lange gehabt, aber nominal, also am Papier, ist trotzdem mehr worden und deswegen hat es die meisten Leute nicht so gejuckt. Jetzt sieht man halt auch am Papier, dass es nicht mehr wird. Sprich, wir haben nominal keinen positiven oder ja, marginal positiven Zinssatz. Und das ganze Geld geht natürlich, wie du so schön gesagt hast, irgendwo rein. Ja? Seien es Aktien, seien es Anleihen, seien es Immobilien, seien es Kryptowährungen, seien es Rohstoffe, irgendwo muss das Geld hin. Und wenn das Geld dort wieder, zuerst nochmal, natürlich, wenn das Geld reingeht, Angebot und Nachfrage bestimmt immer den Preis, steigt der Kurs, wenn das Geld reingeht. Wenn das Geld rausgeht, fällt der Kurs.
Fällt er wieder, ja.
So, das heißt, damit eben so eine Bubble passiert, muss das Geld wieder ausgehen. Oder es geht irgendwo zwischen den Assetklassen hin und her. Aber was man eigentlich sieht, und das ist ganz spannend, wir sehen diese Inflation schon, ja, nur nicht zwischen Währungen, sondern zwischen Währungen und Assetklassen. Weil die Preise steigen und in Wahrheit inflationieren nur die Assetklassen. Aktien werden teurer, Anleihen werden teurer, es wird alles einfach teurer, Gold, naja, wobei Gold ist jetzt gefallen, wurscht. Aber die Assetklassen oder Kryptowährungen steigen, weil das Geld dort reingeht und der Wert vom Geld bleibt gleich, beziehungsweise der Wert vom Geld sinkt. Ja? Nur halt nicht in Bezug auf andere Währungen, sondern es inflationieren sich einfach die Assetklassen. Und da ist halt die Frage, ob das eine einfache Inflation sein könnte, die aufrecht bleibt. Andererseits, was führt auch meistens noch dazu, dass so ein Bubble dann möglicherweise entsteht, beziehungsweise ja, die Kurse wieder extrem fallen. Ja? Wenn wir Aktien hernehmen, da haben wir sogenannte Discounted Cashflow Verfahren für die Bewertung von den Unternehmen. Wo man nichts anderes tut, als man nimmt zukünftige Cashflows, das sind jetzt beispielsweise die Dividenden, die du jedes Jahr kriegst, einfach irgendwo oder einfach der Free Cashflow des Unternehmens. Die Cashflows, die ein Unternehmen erzeugt, rechnest alle zusammen, aber du diskontierst sie. Und mit diskontieren meine ich, du rechnest den heutigen Wert davon aus. Ja? So, und umso niedriger der Zinssatz, das ist jetzt einfach Mathematik, umso höher ist dann der heutige Wert von etwas. Und umso höher der Zinssatz, umso niedriger ist der heutige Wert von etwas. Ja? Finanzmathematik. Ja? Und dementsprechend sollte dieser Zinssatz steigen, dann haben wir genau das Thema, dass auf einmal die Bewertung einen niedrigeren Wert heute ausspuckt und dass dann schlussendlich die Kurse fallen. Und das ist ja lustigerweise genau ein Phänomen, was wir in den letzten Wochen beobachten und kennen. Wenn man sich anschaut, die US Treasury 10-Year Yield, also der Zinssatz für 10-jährige amerikanische Anleihen, beziehungsweise die Yield, ist gestiegen bis auf knapp 1,7%. Und dadurch sind die Aktienmärkte schon relativ stark wieder zurückgegangen, insbesondere der Nasdaq.
Weil die Leute dann wieder eben in Anleihen eher gehen.
Genau so ist es, weil es ist ja alles immer eine Frage der Alternativen. Ja?
Genau, ja.
Ich darf nie absolut beurteilen, ist was gut oder schlecht. Ja? Ich muss es immer in Relation setzen. Ja? Ich kann sagen, Aktien kaufen ist vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut, aber muss man die Frage stellen, was mache ich sonst? Und es kann auch irgendwann einmal sein, dass ich das geringste Übel wählen muss. Weil Cash, und das ist ganz wichtig, das muss man selber auch verstehen, Cash ist eine Assetklasse wie alle anderen. Wenn ich Geld am Konto, Sparbuch oder Bar halt, ist das eine Assetklasse. Und es muss, und das ist mir immer ganz wichtig, das sage ich an meine Kunden immer, ich kann Cash halten, aber ich muss es als bewusste Entscheidung sehen. Und das ist einer der entscheidendsten Punkte. Die meisten Leute glauben, ja, ich tue einfach nichts mit meinem Geld. Aber nichts tun gibt es nicht. Ich halte Cash. Und das ist eine gleiche Entscheidung, wie ich kaufe eine Immobilie, kaufe Gold oder kaufe
eine
Aktie.
Genau, und das wäre ein guter Asset in einer Hochzinskonjunkturphase, wäre es gut, Cash zu halten, weil wenn ich 5-6% Zinsen im Jahr kriege, wäre das auch super, ne?
Genau, dann, keine Ahnung, mache ich irgendein CD-Certificate auf Deposit, also was man bei uns als Termineinlage kennt, mhm, oder sonst irgendwas, oder kaufe vielleicht eine Anleihen, ist ja wurscht, ja? Irgendeine Zinsinstrumente.
Genau, aber derzeit, im Momentum wäre es eigentlich ein schlechter Asset, ne? Weil für Cash wird eigentlich jedes Jahr weniger wert. Ne?
Wenn man jetzt nur die Rendite betrachten würde, verliert man mit Cash real Geld bzw. Wert. Und das ist mir einfach wirklich ein Anliegen, dass man das sieht und dass man es versteht. Die Bildung bei uns geht nämlich darauf hin, dass man Leute nominal schult, sprich zu schauen, was steht irgendwo und nicht real zu denken. Mhm. Weil es geht immer darum, was kann man mit etwas kaufen und nicht, was steht am Papier. Wenn wir zurückdenken, Italien, Lira, ja, da waren wir gleich mal Millionär. Naja, man hat sich trotzdem nicht viel damit kaufen können. Und das ist genau das. Ja. Mir hilft es jetzt auch nichts, wenn ich Euro-Millionär bin und die Million Euro einfach nichts mehr wert ist. Mhm. Und das heißt, ich muss wie überall, wie bei jeder Asset-Kategorie, Chancen und Risiken sehen. Und momentan ist es Rendite, die Renditemöglichkeit im Cash-Bereich, im Zinsbereich relativ gering. Risiken wie Inflation und anderes habe ich natürlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich in Cash real einen Verlust fahren.
Lieber Lex, danke für die Folge 2 mit dir. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bin gespannt, welche Themen wir dort haben. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.